Hallo und willkommen zu dieser neuen, intensiven Analyse.
Schön, dass du dabei bist.
Wir lassen das ganze lange Vorgeplänkel heute komplett weg. Du hast wenig Zeit. Die nächste Formulatur oder vielleicht sogar das Examen steht an.
Mhm.
Und du willst zeiteffizient lernen. Genau dafür sind wir hier. Unsere heutige Mission ist ein fokussierter, ja hochgradig relevanter Durchlauf durch die komplexe Welt der Dermatitiden und Ekzeme.
Richtig?
Wir haben dafür einen dicken Stapel aktueller medizinischer Fachtexte durchgearbeitet und destillieren das Ganze jetzt auf die absoluten High-Yield-Fakten für deinen klinischen Alltag.
Genau, und unser inhaltlicher Fokus liegt heute im Grunde auf vier großen klinischen Säulen.
Mhm.
Das ist einmal die toxische, also die irritative und die allergische Kontaktdermatitis. Und dann schauen wir uns noch das seborrhoische und das numuläre Ekzem an.
Sehr wichtige Bilder.
Absolut. Und unser Ziel ist es dabei nicht, dass du einfach nur stur irgendwelche Symptomlisten auswendig lernst. Wir wollen, dass du die Pathophysiologie dahinter wirklich begreifst.
Ja, weil wer den Mechanismus versteht, muss in der Klinik nicht mehr raten.
Genau das. Du kannst logisch herleiten, was da auf zellulärer Ebene vor sich geht.
Also dröseln wir das mal auf und starten direkt mit der absoluten Basis.
Gerne.
Was ist ein Ekzem überhaupt? Wenn du später in der dermatologischen Ambulanz stehst, werden schätzungsweise 15-20% deiner Patienten genau aus diesem Formenkreis stammen.
Das ist wirklich unser tägliches Brot in der Derma.
Die Quellen nutzen hier eine wirklich fantastische Analogie, finde ich, um das Grundproblem mal zu verbildlichen.
Die Ziegelmauer, richtig?
Genau. Stell dir das Stratum corneum, also die äußerste Hornschicht der Epidermis, einfach wie eine intakte Ziegelmauer vor.
Mhm.
Die Korneozyten sind die Ziegel und die epidermalen Lipide, ganz spezifisch die Ceramide, die sind der Mörtel, der alles zusammenhält.
Und genau an diesem Mörtel setzt das Problem an.
Ja.
Wenn dieser Mörtel nämlich bröckelt, sei es jetzt durch äußere chemische Reize, mechanische Belastung oder auch genetische Faktoren, dann wird diese lebenswichtige Barriere durchlässig.
Wasser geht nach außen verloren, die Haut trocknet aus.
Und gleichzeitig können Noxen oder eben Pathogene von außen fast ungehindert eindringen.
Und wenn diese Barriere erstmal durchbrochen ist und die Entzündung startet, dann sehen wir klinisch ein sehr spezifisches Muster. Ein phasenhaftes Muster.
Ja, die sogenannte metachrone Polymorphie.
Richtig. In den Texten wird das oft so genannt. Also das zeitliche Nacheinander verschiedener Entzündungszeichen bei einem akuten Ekzemschub.
Lass uns diese Stadien einmal ganz visuell durchgehen. Die musst du am Patienten nämlich sofort erkennen können.
Alles beginnt mit dem Stadium erythematosum et oedematosum.
Ganz genau. Das ist die unmittelbare vaskuläre Antwort. Durch die Mediatoren weiten sich die Gefäße.
Was dann die deutliche Rötung, also das Erythem, erklärt.
Richtig. Und gleichzeitig wird das Endothel durchlässig. Blutplasma tritt ins Gewebe aus und bam, es entsteht ein Ödem.
Und besonders an Stellen mit sehr lockerem Bindegewebe, wie an den Augenlidern zum Beispiel, kann diese Schwellung wirklich massiv ausfallen.
Oh ja, das ist für die Patienten oft extrem beunruhigend.
Wenn der entzündliche Reiz dann stark genug ist, staut sich diese Flüssigkeit ja nicht nur im Bindegewebe.
Nein, sie drückt regelrecht in die Epidermis hoch.
Was uns direkt ins zweite Stadium bringt, das Stadium Vesiculosum oder Bullosum.
Der Flüssigkeitsdruck führt da zur Spaltbildung zwischen den Keratinozyten. Es bilden sich intraepidermale Bläschen oder bei starker Ausprägung sogar richtige Blasen.
Und weil diese Blasen eben extrem oberflächlich in der Epidermis liegen, haben sie kaum ein festes Dach.
Genau, die sind super vulnerabel.
Das bedeutet, die reißen extrem leicht ein. Einmal kurz kratzen oder die Kleidung reibt dran.
Und schon platzen sie. Das führt uns dann nahtlos ins Stadium Madidans.
Das nässende Stadium.
Ja, das klinische Bild ändert sich hier drastisch. Man sieht erodierte, intensiv gerötete und vor allem stark nässende Flächen. Das Gewebewasser tritt quasi ungehindert an die Oberfläche.
Und dieses ständige Nässen ist für die Patienten extrem belastend.
Total. Wenn dieses Exudat dann an der Luft eintrocknet, vermischt mit Zelldetritus und vielleicht noch Bakterien, dann erreichen wir das Stadium Krustosum.
Es bilden sich also gelbliche bis bräunliche Krusten.
Mhm. Und den Abschluss dieses zeitlichen Ablaufs bildet dann die Heilungsphase, das Stadium Squamosum.
Die Krusten fallen ab, die Epidermis organisiert sich neu.
Was man dann klinisch als Schuppung sieht, bevor oft nur noch so ein vorübergehendes Resterythem bleibt.
Also fassen wir kurz zusammen. Rötung, Bläschen, Nässen, Krusten, Schuppung. ein klares Nacheinander.
Wobei man hier für die Praxis zwingend differenzieren muss, dieser saubere Ablauf gilt primär für das akute Ekzem.
Beim chronischen sieht die Welt ganz anders aus, oder?
Völlig anders. Wenn der schädigende Reiz permanent bestehen bleibt, weil der Patient zum Beispiel seinen Beruf weiter ausübt, dann laufen diese Phasen nicht mehr brav hintereinander ab.
Treten alle gleichzeitig auf.
Genau. Wir sprechen dann von einer synchronen Polymorphie.
In den klinischen Bildern der Quellen sieht man dann oft, dass die Bläschen fast komplett in den Hintergrund treten. Stattdessen reagiert die Haut auf diesen ständigen Reiz und das Kratzen mit einer massiven Verdickung.
Der Lichnifikation.
Genau. Die Hautfelderung wird extrem grob, fast ledrig und es entstehen tiefe, schmerzhafte Hauteinrisse.
Die Ragaden.
Und genau diese Mechanismen führen uns jetzt zur wichtigsten differenzialdiagnostischen Herausforderung.
Nämlich?
Wie unterscheiden wir eine toxische, also irritative Kontaktdermatitis von einer echten allergischen Kontaktdermatitis?
Was hier faszinierend ist, ist, dass die Pathophysiologie dahinter völlig unterschiedlich abläuft.
Ja.
Bei der toxischen Kontaktdermatitis sprechen wir von einer reinen Aktivierung des innaten, also des angeborenen Immunsystems.
Das heißt, die Substanz wirkt direkt als Zellgift auf die Keratinozyten.
Exakt.
Wenn ich mir im Labor versehentlich eine milde Säure auf den Unterarm tropfe, brauche ich dafür keine vorherige immunologische Sensibilisierung. Die Zellen gehen einfach kaputt.
Sie gehen kaputt und setzen Alarmsignale frei. Sogenannte Damage-Associated Molecular Patterns.
DAMPs.
Genau. Diese aktivieren dann über Toll-like-Rezeptoren das Inflammasom in den umliegenden Zellen. Zytokine wie Interleukin 1 und TNF-Alpha werden schlagartig ausgeschüttet.
Und weil hier keine spezifischen T-Zellen rekrutiert werden müssen, startet die Entzündung extrem rasant, ne?
Ja, wahnsinnig schnell. Wir sehen die klinische Reaktion oft schon nach 3 bis 12 Stunden nach dem Kontakt.
Das ist der fundamentale Gegensatz zur allergischen Kontaktdermatitis. Hier spielt nämlich das erworbene Immunsystem die Hauptrolle.
Eine klassische Typ-4-Reaktion nach Coombs und Gell.
Wir reden hier also von einer T-Zell-vermittelten Spät-Typ-Allergie. Wenn das Allergen, sagen wir mal Nickel.
Gutes Beispiel.
Wenn Nickel in die Haut eindringt, passiert beim allerersten Kontakt rein gar nichts Sichtbares.
Völlig richtig. Das Allergen, oft ein kleines Hapten, bindet an körpereigene Proteine und wird dann von den epidermalen Langerhanszellen phagozytiert.
Mhm.
Diese dendritischen Zellen wandern dann in die regionalen Lymphknoten und präsentieren das Allergen den naiven T-Zellen.
Und erst dort findet die klonale Expansion statt, also es bilden sich spezifische T-Gedächtniszellen.
Genau. Und dieser gesamte Sensibilisierungsprozess dauert Tage bis Wochen, völlig ohne, dass der Patient an der Haut etwas bemerkt.
Wenn der Patient dann aber Monate später wieder Kontakt mit Nickel hat, sind diese spezifischen T-Zellen ja bereits im Körper unterwegs.
Sie patrouillieren quasi.
Ja, sie erkennen das Allergen in der Haut sofort, schütten massiv Zytokine wie Interferon Gamma aus und locken Heerscharen von Entzündungszellen an.
Und weil diese zelluläre Kaskade und das Einwandern der Zellen eben Zeit braucht, tritt die allergische Reaktion meist erst verzögert auf. Nach 24 bis 96 Stunden.
Und genau diese Zeitachse ist in der Anamnese absolut Gold wert.
Definitiv.
Du musst den Patienten also nicht fragen, was er vor einer Stunde gemacht hat, sondern was vor 2 bis 3 Tagen passiert ist.
Ein ganz entscheidender Punkt für die Prüfung und die Praxis. Aber es gibt noch weitere klinische Anhaltspunkte. Nehmen wir mal das subjektive Empfinden.
Irritativ brennt und schmerzt eher, oder?
Ja, es ist ja im Grunde ein direkter Gewebeschaden.
Während die allergische Kontaktdermatitis primär durch extremen Juckreiz gekennzeichnet ist, die Zytokine reizen die Nervenendigungen massiv.
Richtig. Und die Begrenzung der Läsion ist das absolute Hauptunterscheidungsmerkmal.
Ja, das betonen die Quellen sehr stark.
Toxische Reaktionen sind streng auf den Ort der direkten Einwirkung begrenzt, scharf demarkiert und asymmetrisch. Wo das Reinigungsmittel war, ist die Rötung und keinen Millimeter weiter.
Bei der allergischen Reaktion hingegen sehen wir Streuphänomene.
Genau.
Weil die aktivierten T-Zellen und das Allergen über Blutzirkulation und Lymphbahnen wandern können. Das Ekzem streut also weit über den ursprünglichen Kontaktort hinaus.
Die Ränder sind unscharf, verwaschen. Es kann sogar zu hämatogenen, disseminierten Reaktionen am ganzen Körper kommen.
Obwohl das Allergen vielleicht nur an der Hand war. Wahnsinn. Und auch unter dem Mikroskop spiegelt sich das wieder, ne?
Sehen wir hier oft epidermale Nekrosen.
Die Zellen sterben einfach ab.
Bei der allergischen Reaktion dominieren dagegen zwei andere Begriffe in der Histologie, Spongiose und Exozytose.
Die Begriffe tauchen ja ständig auf. Lass uns das kurz visualisieren. Spongiose bedeutet im Grunde nur ein interzelluläres Ödem in der Epidermis, richtig?
Sehr gut zusammengefasst. Die Flüssigkeit drängt sich zwischen die Keratinozyten und drückt sie auseinander.
So dass das Gewebe unter dem Mikroskop aussieht wie ein nasser Schwamm.
Exakt. Und die Exozytose beschreibt die aktive Einwanderung von Entzündungszellen, hier primär Lymphozyten, aus der Dermis hoch in die Epidermis.
Man sieht regelrecht, wie diese T-Zellen einbrechen, um das Allergen zu bekämpfen.
Genau. Und um diese Diagnose abzusichern, gibt es den Epikutantest.
Im ersten und zweiten Ablesetag.
Ein toller klinischer Merksatz.
Wenn ich am zweiten Tag das Pflaster abnehme und eine Rötung sehe und am vierten Tag ist diese Rötung schon wieder deutlich schwächer geworden,
dann spricht das massiv für eine toxische Reaktion, der Decrescendo-Typ.
Weil die toxische Substanz ihren Schaden schon angerichtet hat und die Abheilung beginnt.
Bei echten allergischen Reaktionen baut sich die T-Zell-Antwort über die Tage aber zellulär erst richtig auf.
Die Reaktion wird oft noch intensiver, breitet sich aus.
Das ist dann der Crescendo-Typ.
Extrem logisch. Lass uns das jetzt mal mit konkreten Beispielen füllen. Was sind die Klassiker in der Sprechstunde?
Bei den toxischen unterscheiden wir akut und chronisch kumulativ. Akut toxisch sind starke Säuren, Laugen oder chemische Kampfstoffe wie Chloracetophenon.
Tränengas?
Ja, das macht sofort Blasen. Aber viel relevanter für den Alltag ist das chronisch kumulativ toxische Ekzem.
Das klassische Berufsekzem.
Bei Reinigungskräften oder Friseuren.
Um auf unsere Analogie zurückzukommen, die ständige Einwirkung von Wasser und Tensiden wäscht jeden Tag ein bisschen mehr Mörtel aus unserer Ziegelmauer.
Bis sie kollabiert. Und hier muss man betonen, genetische Prädispositionen spielen eine riesige Rolle.
Fehlergrin-Mutationen, oder?
Genau. Patienten mit dieser Mutation, die auch ein hohes Risiko für Neurodermitis haben, besitzen von vornherein eine fehlerhafte Barriere.
Bei denen reicht dann schon ein Bruchteil der toxischen Belastung. Die Quellen erwähnen in dem Zusammenhang auch das Exsikationsekzematit.
Ezema krakelé.
Ja, oft im Winter, bei älteren Patienten. Wenn man sich die Bilder ansieht, ist der Name extrem passend.
Mhm.
Die Haut ist so ausgetrocknet, dass sie oberflächlich einreißt. Das sieht exakt so aus wie die rissige Oberfläche eines alten Ölgemäldes.
Ein sehr treffendes Bild. Aber wenden wir uns mal den allergischen Auslösern zu.
Was sind da die großen Übeltäter?
Ganz oben auf der Liste steht Nickel. Das klassische periumbilikale Ekzem, da wo der Jeansknopf auf der Haut reibt.
Ein absoluter Klassiker.
Daneben sehen wir oft Sensibilisierungen auf Kobalt oder Chromat. Letzteres ist der Auslöser für das Maurerekzem durch den Zement.
Beim Lesen bin ich aber besonders an einem Stoff hängen geblieben. Paraphenylendiamin, PPD.
Oh ja.
Das ist extrem potent und wird oft diesen schwarzen, temporären Henna-Tattoos beigemischt.
PPD ist eine absolute Red Flag in der Allergologie.
Die Leute lassen sich das im Urlaub machen und kommen dann mit schwersten Reaktionen zurück.
Oft bullös, ja. Das Heimtückische ist, diese Sensibilisierung bleibt lebenslang. Und PPD kreuzreagiert mit Haarfarben oder Textilfarben.
Ein unüberlegtes Urlaubstattoo bedeutet also im Zweifel, nie wieder problemlos die Haare färben. Heftig. Auch Pflanzen dürfen wir nicht vergessen.
Richtig, Primin bei Primeln oder der Tulpenfinger.
Okay, das waren jetzt Ekzeme durch Kontakt von außen. Es gibt aber ein Ekzem, das einem fast täglich begegnet, mit einem fast schon paradoxen Auslöser, dem eigenen Talg.
Das seborreische Ekzem, der Morbus Unna.
Lasst uns darüber sprechen.
Gerne. Das ist extrem häufig. Die Äthiopathogenese ist eine faszinierende Mischung. Es ist eine Kombination aus viel Talg, also Status seborreicus, und mikrobiellen Einflüssen.
Im Zentrum steht da der lipophile Hefepilz Malassezia furfur.
Genau der.
Der gehört ja eigentlich zur normalen Flora, aber weil er lipophil ist, liebt er dieses Fett. Er vermehrt sich massiv und triggert die Entzündung.
Und das klinische Bild ist prägnant. Du siehst erythematöse Plaques mit gelblicher, fettiger Schuppung.
Diese Fettigkeit grenzt es oft gut von der trockenen Psoriasis-Schuppung ab.
Richtig. Und die Prädilektionsstellen sind exakt da, wo die meisten Talgdrüsen sind.
Capillitium, also behaarte Kopfhaut, Glabella, Nasolabialfalte, Retroauricular und Prästernal.
Genau. Hier gibt es aber zwei entscheidende Red Flags für Medizinstudenten. Die erste betrifft Säuglinge.
Der sogenannte Gneis in den ersten drei Lebensmonaten.
Ja, warum da? Weil die Talgdrüsen des Säuglings durch mütterliche Androgene temporär extrem stimuliert werden. Das verschwindet meist von selbst.
Und die zweite Red Flag betrifft junge Erwachsene. Und da wird es richtig ernst.
Absolut.
Wenn ein junger Patient plötzlich ein extrem schweres, ausgedehntes, seborrhoisches Ekzem entwickelt, das auf nichts anspricht, was bedeutet das?
Dann müssen alle Alarmglocken schrillen. Du musst zwingend an eine frühe HIV-Infektion denken.
Weil das Immunsystem den Pilz nicht mehr kontrollieren kann.
Genau. Das seborrhoische Ekzem ist statistisch oft eine der allerersten kutanen Manifestationen bei unentdeckter HIV-Infektion.
Super wichtig für Prüfungen. Okay, lass uns zum letzten großen Krankheitsbild übergehen. Was ist, wenn das Ekzem aussieht wie eine Münze?
Das numuläre oder diskoide Ekzem. Numus für Münze.
Oft bei Männern zwischen 50 und 70, meist an den Unterschenkeln, ne?
Ja, das ist epidemiologisch sehr typisch.
Und die Morphologie ist hier ein massiver Kontrast. Münzförmig, scharf begrenzt und im Gegensatz zum seborrhoischen Ekzem extrem exudativ.
Es nässt stark und juckt die Patienten zur absoluten Verzweiflung.
Und es gibt einen mikrobiellen Aspekt.
Oft finden sich massenhaft Staphylokokken oder Streptokokken in den Herden. Deshalb nennt man es auch mikrobielles Ekzem.
Eine extrem wichtige Differentialdiagnose hier ist die Tinea corporis. Eine Pilzinfektion.
Sehr wichtig, ja.
Die Unterscheidung ist klinisch aber gut machbar, wenn man sich das Muster ansieht. Der Pilz wandert nach außen, in der Mitte heilt es ab, zentrale Regression.
Randbetont mit kleinen Pusteln?
Genau. Das numuläre Ekzem hat diese zentrale Abheilung nicht. Es ist flächig durchgehend entzündet.
Hervorragende Unterscheidung. Und wenn wir das nun alles mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir über die Therapie sprechen.
Weil die richtige Diagnose nur die halbe Miete ist.
Genau. In der Dermatologie gibt es ein Grundprinzip, das oft wichtiger ist als der Wirkstoff selbst. Die Vehikeltherapie.
Es ist egal, wie gut dein Glukokortikoid ist, wenn die Grundlage falsch ist, machst du alles schlimmer.
Die Quellen geben zwei eiserne Mantras vor. Erstens, bei akuten, nässenden Ekzemen heißt es feucht auf feucht.
Schüttelmixturen, hydrophile Cremes, feuchte Umschläge.
Der Mechanismus ist simpel. Das Wasser verdunstet, kühlt das Gewebe.
Vasokonstriktion, das Nässen nimmt ab.
Wenn du stattdessen eine Fettsalbe auf ein nässendes Ekzem schmierst?
Wie Plastikfolie über einer nassen Mauer.
Fatal. Wärmestau, Gefäße weiten sich und du züchtest eine bakterielle Superinfektion. Fettsalben sind da strikt kontraindiziert.
Das zweite Mantra für chronische trockene Ekzeme lautet folglich Fett auf trocken.
Lipophile Cremes, Fettsalben, um die Barriere zu reparieren.
Spezifisch erwähnt werden noch Ketoconazol beim seborrhoischen Ekzem gegen den Pilz.
Und Schmalspektrum-UVB mit 311 Nanometern beim numulären Ekzem. Das hilft enorm gegen den Juckreiz.
Das war ein enormer Wissensboost. Wir haben die innere Toxizität und T-Zellallergie geklärt. Wir kennen Streuphänomene, Red Flags wie HIV und das Prinzip der Vehikelwahl.
Ein kompakter, aber tiefer Einblick. Es gibt allerdings noch einen letzten provokanten Gedanken aus den Quellen.
Schieß los.
Wir haben viel über die T-Zell-vermittelte Typ-4-Allergie gesprochen. Bei Typ-1-Allergien wie Pollen ist die Hyposensibilisierung, also die Induktion einer Immuntoleranz, Standard.
Ja, man trainiert das Immunsystem.
Aber bei der Typ-4-Kontaktallergie ist das bisher fast unmöglich. Die Texte formulieren sehr nüchtern, dass das klinisch aktuell noch ohne Relevanz ist.
Und genau mit diesem offenen Rätsel entlassen wir dich heute. Denk mal darüber nach. Warum gelingt es uns bisher nicht, das T-Zell-System bei Kontaktallergien in die Toleranz zu zwingen?
Was würde ein solcher Durchbruch bedeuten? Millionen könnten in ihren Berufen bleiben.
Ein Rätsel der Immunologie. Vielleicht löst genau deine Generation von Medizinstudenten dieses Problem irgendwann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.